Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht, wie kann es anders sein, in Lukas 18, die Verse 35 bis 43. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre.
Danke, Tabitha, fürs lebendige Vorlesen. Ich genieße es immer, wenn du den Bibeltext vorliest. Das nimmt mich immer wieder mit in den Text rein. Und einen schönen guten Morgen auch von mir. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Setchang und ich bin einer der Pastoren hier im Hafen. Und falls du heute zum ersten Mal da bist, schön, dass du da bist. Wir freuen uns gemeinsam mit dir oder dass wir gemeinsam heute auch Gottesdienst feiern können. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen erging, als du aufgewacht bist, ob du noch richtig grogge warst, ob du müde warst, ob du den Snooze-Schalter wieder angeschaltet hast. Aber ich bin heute Morgen in die Kirche gefahren und dachte, wow, man spürt richtig, dass seit Freitag echter Frühlingsbeginn ist. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber die Sonne strahlte mich an. Man merkt auch schon, wie die Vögel überall zwitschern. Man sieht auch, dass das Wetter umschlägt, es wärmer wird. Genau. Und auch im Hafen haben wir letzte Woche einen wichtigen Moment gehabt. Und zwar, wir haben zum ersten Mal im Hafen ehrenamtliche Älteste berufen. Das war ein richtig wichtiger Meilenstein für uns, weil das für uns auch ein Neuanfang ist. Und wir sehen Neuanfänge überall, wo wir hinschauen. In unserem persönlichen Leben, in der Gemeinde freue ich mich immer wieder, wenn wir Nachschub bekommen, wenn neue Kinder geboren werden, wenn es da wirklich auch wieder Neuanfänge in den Familien gibt. Überall, wo wir hinschauen, sehen wir auch, dass Gott irgendwie in unsere DNA, in diese Welt mit eingepflanzt hat, dass es immer wieder einen Neuanfang gibt, auch bei Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns in den letzten 8 Wochen dieses in der Bibel mal angeschaut haben. Und Tabitha hat es eingangs schon erzählt, wir haben uns verschiedene Wunder im Lukas-Evangelium angeschaut. Und wir haben da Menschen gesehen, die Jesus begegnet sind. Und all diese Menschen hatten echt verschiedene Probleme, verschiedene Situationen, in denen sie gerade waren. Aber eins hat sie vereint, sie waren echt ohne Hoffnung. Sie waren eigentlich gesellschaftlich abgeschrieben. Aber durch ihre Begegnung mit Jesus erlebten sie einen Neuanfang. Manchmal ist es als Christ sehr einfach zu sagen, ja, ich bin in meiner Routine, ich kenne meinen Alltag, ich bin in der Gemeinde engagiert. Aber ich glaube, das ist ein fundamentaler Gedanke für uns Christen, immer wieder uns daran zu erinnern, dass eine Beziehung zu Jesus auch bedeutet, Freude zu haben, Neuanfänge zu zelebrieren. Nicht nur in Routinen uns aufzuhalten und immer wieder Dinge automatisch zu tun, sondern auch jeder einzelne Sonntag ist eine Möglichkeit, Jesus neu zu begegnen. Und ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst oder auch in Bezug auf Kirche. Vielleicht bist du heute hier zum ersten Mal und denkst, ah, ich bin eigentlich eher zufällig hier. Vielleicht bist du über den Alpha-Kurs, den wir vor einigen Wochen gestartet haben, einer derjenigen, die gerade die ersten Schritte hier macht im Glauben. Aber vielleicht bist du auch schon seit Jahren unterwegs. Und es ist wichtig, heute zum Abschluss dieser Reihe die Erinnerung zu haben und die Gewissheit zu haben, dass mit Jesus Neuanfänge immer möglich sind. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dazu möchte ich mich persönlich ermutigen, dass wir kein Stoppschild dorthin stellen, wo Jesus gerade anfängt, Dinge neu zu machen, Dinge aufbricht, vielleicht auch Dinge, die aus der alten Routine, aus unserem alten Leben sich wieder eingeschlichen haben, womit wir frustriert sind, dass wir auch in dem Bereich erkennen, da möchte mir Jesus begegnen. Und deswegen möchte ich euch dazu einladen, heute an diesem letzten Sonntag in dieser Predigtreihe das Ganze sehr persönlich zu machen. Nicht nur aus der Beobachtungsperspektive diesen Text anzuschauen, sondern immer wieder auch nachzudenken und zu grübeln und zu reflektieren, was hat das Ganze überhaupt mit mir zu tun? Wie möchte mich Jesus heute ansprechen? Wo möchte er mir begegnen? Dass wir mit dieser Offenheit, mit offenen Herzen ihm zuhören und Freude daran haben, dass Jesus auch heute uns hier am Morgen, hier in der Gemeinde, hier im Hafen begegnen möchte. Und das wollen wir im heutigen Text tun, aber vorher möchte ich gerne noch beten. Jesus, wir danken dir, dass bei dir Neuanfänge immer möglich sind. Und egal, was wir in der Vergangenheit ausgebockt haben, wo wir jetzt gerade auch stehen, wie viel Frust, wie viel Angst, wie viel Ratlosigkeit, Ahnungslosigkeit gerade auch in unserem Herzen ist. Du möchtest all die Blockaden lösen, die gerade unser Herz beschweren. Und du möchtest all diese Störfaktoren aus unserem Sichtfeld herausräumen, damit wir dich klarer erkennen können als Herrn und Erlöser. Du möchtest all die Dinge, die uns immer wieder Sorgen bereiten, Dinge, die auch unsere Identität betreffen, wer wir sind, ob wir signifikant in diesem Leben sind, ob wir gesehen werden, ob wir wertgeschätzt werden, dass wir all diese Dinge vor dich bringen und ablegen, weil du uns gezeigt hast, wie wichtig wir sind, als du in diese Welt gekommen bist. Als du dein Leben gegeben hast für jeden Einzelnen von uns, hast du uns gezeigt, wie wichtig wir dir sind. Und das wollen wir heute zelebrieren und wir wollen uns daran erinnern, dass du, Jesus, uns dieses heute wieder zusprichst. Und dass wir mit allen unseren Sorgen, aber auch mit unseren Freuden, mit allem, was uns ausmacht, was uns gerade auf dem Herzen liegt, dass wir heute wieder vor dich kommen und dich anbeten in Freude. Bitte begegne du uns, wo wir vielleicht gerade keine Kraft haben. Begegne du uns dort, an den Stellen, wo es auch schmerzt, wo wir aber auch Veränderung brauchen. Weil du uns liebst und weil du weißt, was wir wirklich brauchen. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen uns am Anfang ein wenig mit dem Kontext auseinandersetzen. Ich weiß, das ist euer Lieblingswort, aber es ist wichtig und schön zu sehen, dass der heutige Text in allen drei synoptischen Evangelien vorkommt. Okay, ihr denkt, okay, was schwafelt er wieder von synoptischen Evangelien? Die synoptischen Evangelien sind Matthäus, Markus und Lukas, weil sie eine ähnliche Sicht von Jesus' Leben widerspiegeln. Johannes hat im Vergleich dazu oftmals eine gesonderte Rolle. Aber wir sehen gerade bei diesen synoptischen Evangelien immer wieder Parallelen zu den Geschichten. Wir sehen auch diese Perspektive, die sehr, sehr ähnlich ist. Und wir hatten in den letzten Wochen beim Predigen immer wieder gesagt, oh, ich wünschte mir, ich würde da ein bisschen mehr Inhalt haben, wenn Gott uns da nur ein bisschen mehr erzählt hätte. Und das wollen wir uns heute zum Nutzen machen und mal schauen, was die verschiedenen Evangelien hier so berichtet haben, um ein klareres Bild davon zu haben. Wieso spreche ich überhaupt darüber? Denn im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 20, kommt die gleiche Geschichte vor, genauso nicht Erzählung vor. Und genauso sehen wir es in Markus 10, die gleiche Erzählung, die wir auch in Lukas 18 wiederfinden. Und deswegen ist es schön, mal diese Texte zusammenzulegen. Und das möchte ich euch empfehlen, wenn ihr Texte seht, und gerade in den Evangelien schaut, guckt, wo sie sonst noch vorkommen. Guckt, was da ergänzend noch von den anderen Berichten zu erzählen ist und was man da aufsaugen kann. Und wir sehen bei Matthäus, dass es zwei Blinde waren. Und dass bei Markus und Lukas aber der Fokus auf die Hauptperson der beiden Blinden gerichtet wird. Und in Markus erfahren wir sogar den Namen oder wer es ist, denn wir hören, dass dieser Mann, dieser Blinde, der hier genannt wird, Bartimäus ist. Er war kein Unbekannter. Aber wir sehen auch Differenzen in den Bereichen, dass Matthäus sagt, er ging von Jericho. Und wir sehen in den anderen Evangeliumsberichten, er ging nach Jericho. Was ist das denn nun? Ist das ein Unterschied? Ist das ein Fehler? Wir müssen oder können uns Hamburg als gutes Beispiel vorstellen. Wir kennen, gehe ich mal davon aus, alle die Hamburger Altstadt, oder? Wer weiß, wo die Hamburger Altstadt wirklich ihr Zentrum hat? Okay, nicht so viele Hamburger. Okay, ich sag's euch, es ist der Bereich, wo der Rathausmarkt ist, aber auch wo die St. Petri-Kirche ist. Und hinter der St. Petri-Kirche gibt es auch einen sogenannten Domplatz, der diesen Monat sogar umbenannt werden soll auf Hammerburgplatz. Das ist sozusagen die historische Altstadt Hamburgs. Aber es gibt auch eine Neustadt. Und wo ist die? Genau hier, genau. Herr Hase, Sie wissen es. Ich wusste, dass Sie die Antwort geben würden. Die Frage war extra für Sie, genau. Wir sind hier als Hafencampus Mitte in der Neustadt. Die Altstadt wurde im ersten Jahrhundert errichtet Und die Neustadt wurde circa im 17. Jahrhundert mit neuen Wallanlagen und sicherungsarchitektonischen Gebäuden errichtet. Und ähnlich war es in Jericho. Es gab ein altes Jericho und es gab ein neues Jericho. Wir lesen in Josua 6 im Alten Testament auch, was in Jericho passiert ist. Und zwar kam das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten ins geweihte Land und kämpfte dort an dieser Stelle mit den Kanaanitern. Und wir hören dort auch oftmals in der Sonntagsschule oder in der Kinderzeit, dass die Mauern niedergefallen sind. Und so war es auch. Diese Altstadt war in Ruinen. Und als Fun Fact für alle, Jericho ist dafür bekannt, dass es die älteste Stadt der Welt ist. Aber sie war nicht immer belebt, denn durch verschiedene Kriege waren die Mauern eingestürzt und die Menschen flohen und es lagen die Ruinen offen. Und das sehen wir hier in der Altstadt. Aber deswegen ging Jesus mit dem Tross von Menschen aus der alten Stadt in Richtung der neuen Stadt, wo die Menschen auf ihn schon warteten. Sie gingen also in die Stadt, wo das Leben brodelte. Und Jericho war eine Stadt, die sehr, sehr wichtig war. Eine der wichtigsten großen Städte, die es im israelischen Reich damals gab, weil es auch die Verbindungslinie zwischen dem Norden und Süden war. Weil die meisten Israeliten nicht durch Samarien gehen wollten, weil das nicht wirklich ihre besten Freunde waren. Und das haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder gehört, dass Israeliten mit Argwohn immer wieder auf die Samariter geguckt haben. Und deswegen war Jericho ein sehr zentraler Ort, wo viele Handelsrouten liefen. Es war eine Stadt, wo Herodes sehr viele wichtige, monumentale Gebäude auch errichtet hat. Sogar ein großes Schloss. Und ich war selber vor einigen Jahren dort, als ich meine Israelreise getätigt hatte, und sah, wie Jericho groß war. Und da sind ganz viele Ausgrabungsorte und man sieht einfach viele Mauern, die freigelegt werden, die davon berichten, wie das Leben damals aussah. Aber deswegen ist es wichtig, diese Inhalte miteinander zu verbinden und dass Markus uns auch noch einen Namen dazu gibt. Wir reden nämlich heute von Bartimäus, ein Mann, der blind war. Ein Mann, der durch seine Blindheit eine Identität vorgeschrieben bekommen hat. Du bist ein Außenseiter. Du bist ein Bettler. Du hast nichts mit der Gesellschaft zu tun. Es wird wahrscheinlich ein Fluch sein. Gott hat dich verflucht und deswegen bist du blind. Die Menschen hatten keinen Job. Sie hatten keine Familie mehr. Sie lebten auf der Straße, waren einsam und die einzige Hoffnung, die sie zu der Zeit hatten, war, Menschen aufzusuchen in diesen Straßen und zu betteln. Etwas, was wir als Hamburger, glaube ich, auch oftmals auf unseren Straßen sehen. Wir denken oftmals, dass wir in unserer Progressivität so viel besser dran sind. Aber wir sehen immer wieder gleiches Leid zu einer verschiedenen Zeit. Auch in unserer Epoche, in unserem Leben sehen wir immer noch soziale Brandpunkte, sozial leidende Menschen. Und damals war es nicht anders. Aber was Bartimäus ausmachte, ist, dass er auf der Straße lebte, dass er in Jericho auf der Straße sein Haus hatte sozusagen und dass er immer wieder mit einem Satz den Leuten auf die Nerven ging. Denn es war damals Brauch, dass diejenigen, die nach Almosen bitteten und bettelten, nicht sagen, hast du mal einen Euro für mich, sondern dass sie sagten, gib Gott. Und das liegt daran, dass im jüdischen Gesetzessystem es Mitzwas gibt. Und das sind 613 Gebote und Verbote. Es sind insgesamt 248 Gebote und 365 Verbote. Und unter diesen Geboten, die die Juden tagtäglich einhalten mussten, gab es auch das Sedaka, das Gebot der Wohltätigkeit. Und das bedeutete, dass man als guter Israelit, als gottfürchtiger Jude tagtäglich auch immer wieder diese Gebote und Verbote einhalten musste. Und dieser Satz, gib Gott, bedeutete hier die Erinnerung. Du solltest Gott doch was Gutes tun. Gib's also mir. Erinnerte sie daran, dass sie gottesfürchtige Menschen sein sollten. Und er nutzte dieses System, damit er irgendwas Greifbares hat, womit er überleben kann. Und das war für Bartimäus der Alltag. Ein Tag, der sich Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr nicht verändert hatte. Er hatte keine Hoffnung, keine Möglichkeiten aus diesem System und aus seiner vorgegebenen Identität herauszubrechen. Aber wir sehen im Text, dass sich hier eine Hoffnung, eine neue Situation aufbahnt, weil Jesus in nächster Nähe an ihm vorbeigeht. Und wir hören in dem Text, dass er fragt, was passiert hier? Er hört, dass Menschen laut reden, er hört, dass Menschen gerade auf dem Weg sind. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber blinde Menschen haben oftmals einen besseren Hörsinn. Wir kennen das doch auch, wenn wir etwas besser oder klarer verstehen wollen. Dann schließen wir die Augen und versuchen klar zu hören. Und Bartimäus muss von Weitem gehört haben, dass irgendwas passierte. Dass Menschen anfingen zu reden, dass es laut wurde, dass Staub aufgewirbelt wurde. Und er fragte sich, was ist hier los? Was passiert hier? Und als er einen Menschen neben sich fragt, wird ihm gesagt, Jesus von Nazareth zieht hier vorbei. Es ist wichtig, darauf zu achten, Jesus von Nazareth, dieser Titel, ist eine sehr objektive Beschreibung von Jesus, wie Sacheng Lim. Es sagt einfach nur, dass es Jesus aus Nazareth ist. Aber wir können uns vorstellen, dass Bartimäus, der sein Leben lang auf den Straßen Jerichos lag und lebte, auch schon was von Jesus gehört hat. Wenn wir das Lukas-Evangelium in seiner Gänze anschauen, dann sehen wir, dass Jesus umhergezogen ist durch ganz Israel, dass Wunder passiert sind, dass Menschen sehen konnten, Menschen geheilt wurden, dass Tote wieder lebendig wurden. Das spricht sich schnell herum. Und in Jericho, wahrscheinlich am großen Stadttor, wo die meisten Menschen vorbeizogen, wo Menschen, die bettelten, wahrscheinlich am höchsten Menschen Geld aus der Tasche ziehen konnten, wurde auch am meisten geredet. Wenn ich die Nachrichten, wenn ich N24 damals hören wollte, bin ich ans Tor gegangen, wo die Menschen vorbeigezogen sind. Und wir können uns vorstellen, dass Bartimäus immer wieder von diesem Jesus gehört haben muss. Verschiedene Fetzen, verschiedene Eindrücke, verschiedene Erzählungen über Jesus. Aber in seiner Hoffnung hat er ein klares Bild von Jesus. Er war nämlich der Messias für ihn, was er später auch zum Ausdruck bringt. Denn er spricht Jesus nicht an und sagt, Jesus von Nazareth, sondern er sagt, Jesus, Sohn Davids. Das ist ein messianischer Titel, den jeder Israelit damals kannte. Die Rabbiner und die Schriftgelehrten sprachen immer wieder auch, wenn sie aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz lehrten, von dem Messias, den Gott versprochen hatte. Und für Bartimäus war es klar, dieser Jesus zieht hier gerade vorbei. Derjenige, der meine einzige Hoffnung ist. Derjenige, der mir das geben kann, was sonst keiner tun kann. Und Bartimäus schrie und sagte, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Aber die Leute, die da waren, die dachten sich, Bartimäus, das ist nicht der Fleck, wo du gerade was zu suchen hast. Du hast hier nichts zu suchen. Zieh dich zurück, geh wieder an deine Ecke, wo du immer sitzt. Aber Bartimäus war es nicht wichtig, was die Menschen sagten, sondern er wusste ganz genau, wer Jesus ist. Und deswegen schrie er noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und genauso wie es in dem Text von der letzten Woche war, schreit er nach Hilfe. Denn letzte Woche haben wir von den 10 Aussätzigen gehört, die eine ähnliche Situation hatten, ausgestoßen zu sein, von der Gesellschaft übersehen zu werden. Und auch sie riefen laut zu Jesus, hab Erbarmen, hilf uns. Und auch hier und heute sehen wir, dass sich Jesus Bartimäus zuwendet. Nicht, weil er irgendeine To-Do ist auf seinem Zettel, nicht, weil er genervt ist oder weil er den Leuten zeigen will, wie gütig er doch ist, sondern weil Jesus wirklich gütig und barmherzig ist. Weil Jesus wirklich Menschen liebt, mit denen sonst keiner etwas zu tun haben möchte. Weil Jesus wirklich ein Herz für die hat, die sonst nur am Rande stehen. Und das hat er immer wieder ausgedrückt. Ich bin für die Kranken und die Schwachen gekommen. Ich bin für die gekommen, die von der Gesellschaft übersehen werden. Ich bin für dich gekommen, Bartimäus. Und das erlebte er. Und Vers 40 lesen wir, Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und auch wenn die meisten Menschen dachten, Bartimäus, du hast hier nichts zu suchen, hat er einen Platz in Jesus' Herzen. Und wenn wir über die Souveränität Gottes nachdenken, ist es so schön, sich vorzustellen, dass Jesus genau diesen Weg, diesen Tag ausgesucht hat, um dieser Person zu begegnen. Dass es kein Zufall war oder eine Anreihung von irgendwelchen Eventualitäten, sondern dass Jesus diesen blinden, bettelnden Mann treffen wollte und ihm Hoffnung und einen Neuanfang schenken will. Und ich habe mich in der Vorbereitung mit dem Text immer wieder gefragt, in den letzten Wochen auch. Wir sehen so viel Tumult in Hamburg, wir sehen so viel Polarisierung in allen Ecken, wo wir nur hinschauen. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wer wären die Menschen, mit denen Jesus heute essen würde? Mit wem würde er sich heute hinsetzen und zuhören, sie annehmen, ihnen zusprechen und Zeit mit ihnen verbringen? Wer sind diese Menschen, auch hier in Hamburg, mit denen Jesus Zeit verbringen möchte? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Hauptstadt der Wohnungslosen ist Hamburg. Mit über 19.000 Menschen haben wir in unserer Stadt die Spitzenposition. Bei den Obdachlosen sieht es genauso aus. Hamburgs Straßen sind voll mit Menschen, die ohne Obdach sind, die sich tagtäglich mit der Hand zum Mund irgendwie über die Runden bringen müssen. Menschen, die wie Bartimäus immer wieder an den Rand geschoben werden. Menschen, die an denen wir auch tagtäglich vorbeigehen und versuchen, ihnen so wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Leider ist das auch heute noch Realität. Aber wenn wir uns wirklich vorstellen, wie Jesus damals vor 2000 Jahren in Israel herumwandelte und Menschen begegnete, sind es nicht gerade die Menschen, die Jesus besucht hätte? Sind es nicht die Menschen, für die Jesus' Herz auch heute noch schlägt? Ich war in den letzten Wochen immer wieder in der Bahn unterwegs und diejenigen, die die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn sie mal fahren, auch nutzen, werden immer wieder sehen, dass wir in Hamburg diese Menschen vortreffen und auffinden. Und Sätze, die ich in dem Kontext immer wieder gehört habe, waren, ach, guck dir mal an, der ist doch so jung, so geht der nicht einfach arbeiten. Das kommt davon, wenn man faul ist. Und eine Person schrie einen bettelnden Mann an und sagte, hör auf rumzunerven. Und es war ein Obdachloser, geh doch nach Hause. Das sind Worte, die so ohne Barmherzigkeit sind. Dinge, wo ich im Moment dachte, wie können wir als Menschen sowas sagen? Wie können wir immer wieder den Fehler begehen, Menschen in Schubladen zu stecken? Wie können wir so empathielos sein und denken, dass es nicht auch uns hätte treffen können? Es sind nicht nur immer Faktoren, die so einfach sind, die wir so leicht aufziehen können, sondern hinter jedem einzelnen Menschen steht auch eine Geschichte und oftmals eine tragische Geschichte. Ich weiß noch, als ich klein war und ich habe euch von meiner damaligen Gemeinde schon erzählt. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, in der Grindelallee, die Onkengemeinde heißt. Und jeden Sonntag bin ich als kleiner Junge mit meinen Eltern und meinem Bruder in die Kirche gefahren. Und es gab dort neben dem Kircheneingang, in der gleichen Straße, einen überdachten Bereich. Dort war ein Obdachloser. An dem sind wir jede Woche, jeden Sonntag vorbeigegangen. Und wahrscheinlich war er unter der Woche, weil die Geschäfte offen hatten, nicht da. Aber wir wissen auch, dass wenn die Geschäfte geschlossen sind an den Wochenenden, Menschen sich dort vermehrt auch aufhalten. Und Woche für Woche sind wir an ihm vorbeigegangen. Er war irgendein namensloser Mensch für uns gewesen. Aber ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Meine Freunde und ich, wir fingen an, nach dem Gottesdienst hatten wir immer Kaffee und Kuchen und manchmal auch sehr leckeres Essen, dass wir irgendwie die Sachen gesammelt haben und gesagt haben, lass uns doch diese Sachen diesem Mann geben. Wir hatten Teller bepackt, Kuchen, Kaffee, Getränke und sind immer wieder rausgelaufen, Sonntag für Sonntag, und haben es ihm einfach dorthin gelegt, weil er die meiste Zeit geschlafen hat. Aber es gab auch Momente, wo er wach war und er bedankte sich. Aber mit der Zeit war dieser Mann nicht nur ein namensloser Mann, wir kamen ins Gespräch und ich weiß noch bis heute, wie er sagte, ich bin Onkel Johnny. Und er sprach zu uns und dieser Mann hatte auf einmal einen Namen für uns, wie auch Bartimäus. Und wir fingen an, Woche für Woche mit ihm zu sprechen, zu lachen, Spaß zu haben. Und selbst die Erwachsenen hatten durch uns gehört, wie wir ihn immer Onkel Johnny nannten. Und die fragten sich mal, wer ist dieser Onkel Johnny? Und wir hatten es ihnen erklärt. Aber aus irgendeiner kindlichen Naivität erinnere ich mich noch, wie ich mit ihm gesprochen habe und ihn gefragt habe, wieso bist du eigentlich hier? Was machst du hier eigentlich? Hast du keine Familie, kein Zuhause? Mit einer kindlichen Naivität habe ich ihn gefragt und er erzählte mir in dem Moment mit Tränen in den Augen, was ihm passiert ist. Er sagte, ich habe meine Frau und meinen Sohn hier an dieser Straße verloren, in einem Autounfall. Und seit diesem Unfall konnte ich nichts mehr in meinem Leben tun. Ich hatte keine Kraft mehr zum Leben. Und alles, was ich wollte, ist hier an diesem Ort zu sein, wo ich zum letzten Mal meine Frau und mein Kind gesehen habe. Hinter jeder Tragödie steckt ein Menschenleben und eine Geschichte. Etwas, das wir wirklich nicht vergessen sollten. Wir sehen heute Themen in den Medien, und ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt, die Allianz Sicherer Hauptbahnhof. Ein Bereich, wo gesagt wird, der Hamburger Hauptbahnhof ist so unsicher, der muss sicher gemacht werden. Und da gibt es jetzt eine Gruppe von Polizisten, Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn und der Hochbahn, die patrouillieren. Und es wird auch gesagt, ich habe gestern auf der Polizei-Homepage auch nochmal gelesen, wie viel sicherer es geworden ist. Aber wo sind die Menschen, die dort vertrieben sind? Sind sie jetzt glücklich? Haben sie Familie? Nein, und wenn man nachrecherchiert, sieht man, dass sie an den umliegenden Bahnhöfen liegen, an der Holstenstraße hier, an der Stadthausbrücke, aber nicht mehr am Hauptbahnhof. Wir sind so schnell, Ordnungspolitik zu betreiben, aber wir sind so langsam, wenn es darum geht, soziale Probleme auch in unserer Stadt und in unserem Umfeld anzugehen. Und es geht mir nicht um Aktivismus, aber es geht mir darum, zu schauen, wie Jesus sein Leben hier auf Erden ausgefüllt hat. Wie er jeden Tag genutzt hat, Menschen zu begegnen. Und was es bedeutet, als Kirche für die Stadt Verantwortung zu übernehmen. Für Menschen dieser Stadt, die vielleicht auch kein Zuhause haben und auch wieder nur an den Rand geschoben werden. Die vielleicht selbst sich wie Bartimäus gefühlt haben, immer wieder mit Ablehnung betrachtet zu werden. Wer sind diese Menschen für uns? Wer sind diese Menschen, die Jesus uns aufzeigen möchte, die wir als Kirche, als Hafen erreichen können? Und wir sind damit gesegnet, dass viele Menschen nach Deutschland kommen, weil Menschen auf der Flucht sind, dürfen wir uns um Menschen kümmern. Aber oftmals sehen wir nur die Probleme, die damit verbunden sind. Und zu Recht, wenn ich mich da reinversetze, kann ich es verstehen. Diese Obdachlosen, einige von denen, die schwer krank sind, sollten nach Niendorf gebracht werden. Da sollte ein Seniorenwohnheim umfunktioniert werden, weil das sonst geschlossen hätte, damit schwerkranke Obdachlose dort mit Würde leben können und medizinisch versorgt werden. Aber auch dort sagte man, die passen hier nicht rein. Niendorf ist unser Bullerbü. Hier ist kein Platz für die. Und genauso wie wir Probleme hin und her schieben, merken wir, dass jeder Problemfall und jede Tragödie immer wieder auch einen Preis abverlangt, wenn wir uns ehrlich und wirklich damit auseinandersetzen. Und Jesus hat diesen Preis bezahlt. Er hat jeden Tag seinen Fokus auf die Menschen gerichtet, die ihn wirklich gebraucht haben, die wirklich von niemandem Beachtung gefunden haben, aber die er wirklich aufrichtig geliebt hat. Nicht, weil er irgendwelche Gesetze und Ordnungspolitik ausführen wollte, sondern weil ihm die Menschen und wir ihm wichtig sind. Und das ist der Lebensentwurf, der so konträr zu dem ist, was wir oftmals erleben wo es vielmals eher um unsere Sicherheit geht, wo wir versuchen oder anfangen, alles zu rationalisieren und uns klarzumachen, ja, das ist besser so. Aber wenn wir Jesus Wort in Matthäus 16 hören, dann sagt er uns, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen, dann können wir nicht einfach sagen, Jesus geht durch die Wüste und ich nehme den Jet. Ich nehme das Flugzeug dorthin, wo du hin willst, geh durch die Wüste, geh durch die Steine, aber ich komme wohlbehütet dort an. Ein Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet es, Jesus Schritt für Schritt nachzufolgen und die zu lieben, die er liebt. Das zu tun, was in seinem Willen liegt. Und das ist mein Gebet, dass wir das als Hafen mehr und mehr verinnerlichen. Dass wir gemeinsam mehr und mehr Kirche für die Stadt werden. Es ist etwas, was Christen immer wieder auch ausgezeichnet hat. Die erste Gemeinde, wir lesen von ihr in der Apostelgeschichte, dass sie sich um die Kranken und die Schwachen gekümmert haben. Wir lesen dort auch, dass sie alles miteinander geteilt haben. Wir sehen in historischen Berichten, dass Christen im 2. und 3. Jahrhundert beim Ausbruch von großen Epidemien, von Cholera, Pest, dem Pocken und was noch immer, nicht weggelaufen sind wie die meisten Leute, die es konnten, sondern sie sind in den Städten geblieben und haben sich um die Kranken und Schwachen gekümmert. Diejenigen, die verstoßen wurden, wurden zu ihrer Familie und sie haben oftmals mit ihrem eigenen Leben dafür bezahlt, damit sie sich um die Menschen kümmern. Es war so extrem, dass der Brief von Kaiser Julian, den wir heute noch nachlesen können, in 362, in dem er schrieb, Kaiser Julian war einer, der zurück zu den hellenistischen Göttern wollte, der seinen Nachfolgern gesagt hat, wir wollen nicht mehr Christen sein. Das, was mein Großonkel getan hat, wollen wir wieder umdrehen. Wir wollen wieder Römer und Griechen sein. Er schrieb den Leuten, die ihn nachfolgen, wie beschämend ist es, dass die Christen viel virtuoser als wir sind, dass sie sich um die Kranken und die Schwachen, um diejenigen kümmern, die in Not sind. Nicht nur um ihre Leute, nicht nur um Christen, sondern auch um uns. Das ist etwas, was den Christen damals nachgesprochen wurde. Und ich hoffe, dass das wieder auch unser Ruf wird. Und woran liegt es, dass die Christen in diesen Jahren so ein Leben geführt haben? Weil sie genau diesen Lebensstil bei Jesus gefunden haben. Weil Jesus das vorgelebt hat. Weil Jesus immer wieder mit seinem Herzen und mit allem, was er getan hat, gezeigt hat, wie sehr er die Welt und uns liebt und auch die Schwächsten der Schwachen, die sonst keiner sehen möchte. Empathie und echte Barmherzigkeit sind das, was wir von Jesus auch erlernen können. Gerade auch bei der Jahreslosung, alles in Liebe zu tun, bedeutet nicht nur die zu lieben, die zu uns gehören, unsere Familie und Freunde. Das Evangelium geht viel weiter hinaus, dass selbst unsere Feinde oder Menschen, mit denen wir eigentlich sonst nichts zu tun hätten, genau diese Menschen sind, die wir lieben wollen. Unsere Nachbarn sind die Bedürftigen, diejenigen, die Gottes Gnade nicht kennen, die aber durch uns Gottes Gnade verspüren können, weil Gott uns einsetzen möchte, um diese Menschen zu erreichen. Bartimäus, was möchtest du von mir? Es war eine simple Frage, die er immer wieder wahrscheinlich gehört haben muss, aber in einem anderen Kontext. Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag lag er auf der Straße und man hat ihn gefragt, was willst du von mir? Und er sagte, gib Gott, bitte gib Gott. Beschämt und traurig und geschlagen war die Antwort auf, was möchtest du? Bislang immer nur, gib mir doch, was du über hast. Aber durch diese Frage, die Jesus Bartimäus stellt, tut er etwas Wundervolles, etwas Wunderbares. Er gestaltet für Bartimäus einen Neuanfang, weil er ihm die Möglichkeit gibt, anders auf diese Frage zu antworten, als er es gewohnt war. Das, was Bartimäus sein Leben lang gesucht hat, war Signifikanz, war gesehen werden, gekannt werden. Und für ihn bedeutet es, sehen zu können. Und für Jesus sind all unsere kleinen Anliegen nicht nervig. Egal, was wir auf unserem Herzen haben, können wir zu Gott kommen. Und vielleicht ist es bei dir so in deinem christlichen Leben, dass du sagst, ja, Gott weiß sowieso, was ich brauche. Ich brauche gar nicht spezifisch beten. Und wenn ich ein guter Christ bin, sage ich einfach, lass alles in deinem Willen geschehen. Aber wir sehen an dieser Geschichte, dass Gott sich freut, wenn wir spezifisch um Dinge bitten. Wenn wir wie ein kleines Kind kommen und auf dem Schoß des Vaters sitzen und fragen, Vater, bitte gib mir. Das ist etwas, was wir neu erlernen können. Nicht mit dem Gedanken, ich muss unbedingt das haben, was ich will, aber mit dem Vertrauen zu ihm zu sprechen, dass er uns gibt, was gut für uns ist. Es ist etwas, was wir neu lernen können, indem wir wieder sagen, Gott, wenn du möchtest, schenke mir doch genau das. Lass mich wieder sehen. Und jeder von euch hat bestimmte Themen, die euch gerade tangieren. Es kann sein, dass es die Gesundheit ist. Es kann sein, dass jemand in eurem Umfeld schwer krank ist. Es kann aber auch sein, dass auf der zwischenmenschlichen Ebene und Beziehungsebene deine Beziehung zu deinen Eltern komplett kaputt ist. Deine Beziehung zu deinen Geschwistern, zu deinem Ehepartner, aber auch zu deinem Kind. Und vielleicht trägst du diese Sorgen mit dir und fragst dich, Gott, erhörst du diese Dinge überhaupt? Seit Jahren bete ich dafür, für meine Krankheit. Ich bete doch so lange dafür, dass du die Beziehung zu meinem Kind, zu meinem Sohn oder meiner Tochter heilst. Aber irgendwie passiert nichts. Dann lass dich wirklich daran erinnern, dass Gott nicht weghört, dass er alle unsere Gebete erhört, aber in dem Maße, dass er uns genau das gibt, nicht was wir wollen, sondern was gut für uns ist und was wir brauchen. Hab dieses Vertrauen. Hab dieses Vertrauen in diesen Retter, den Sohn Davids, der dich so sehr liebt, dass er dich nicht einfach zur Seite schiebt, wie all die Menschen. Nicht wie die Eltern, die du vielleicht hattest, die immer nur Leistung von dir wollten. Nicht wie Menschen aus deinem Umfeld, die dir immer gesagt haben, wie schlecht du bist. Nicht die Person, die dich vielleicht in der Kindheit malträtiert hat. Nicht der Freundeskreis oder die Schulfreunde, die dich immer wieder gemobbt haben. Jesus ist der barmherzige Retter, der jedem Einzelnen heute auch begegnen möchte. Und das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, die ich euch stellen möchte, die Gott euch stellen möchte. Was bedeutet es für dich, Jesus wirklich zu begegnen? Was wünschst du dir von Gott? Was wünschst du dir aus dieser Beziehung? Sprich es aus. Bete zu ihm. Nutz diese Zeit. Aber zum Ende sehen wir an diesem Text etwas Wundervolles. Bartimäus kann wieder sehen. Er kann Jesus wieder sehen. Jesus ist der Erste, den er mit seinen Augen betrachten kann. Aber wir sehen, dass Jesus zu ihm spricht und sagt, du siehst wieder, du sollst sehen. Aber er sagt auch noch etwas anderes. Denn er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Er sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt, sondern er sagt, dein Glaube hat dich errettet. Und was das wirklich bedeutet, können wir in Epheser 3,20 etwas besser verstehen. In Epheser 3,20 lesen wir, ja, ich bete darum, ein Brief des Paulus, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Egal, worum wir Gott bitten, er schaut nicht nur auf das, was wir aussprechen, sondern er sieht wirklich das, was unser echtes Bedürfnis ist. Rettung von unserer eigenen Sünde. Rettung aus einer zerbrochenen Welt, wo wir tagtäglich verspüren, dass es nicht besser wird. Aber Jesus ist gerade deswegen in die Welt gekommen, weil er uns retten möchte. Weil er der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. weil wir nur zum Vater finden durch ihn. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt, ob es vielleicht verängstigend klingt, ob es sehr bewertend klingt. Aber diese Worte der Umkehr sind immer eine Einladung, Gottes Gnade und Liebe zu verspüren. Umkehr von der Sünde ist nicht der Richterspruch, der uns an die Wand nagelt, sondern die Erinnerung, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt hat. Etwas, worüber ich mich immer freue und mit Tränen dankbar sein kann. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht sind diese Sachen einfach so weit entfernt. Da möchte ich dich jetzt einladen, einfach zur Ruhe zu kommen und über diese Gedanken nachzudenken. Was bedeutet es, Jesus zu kennen? Was bedeutet es, ihm zu begegnen? Und was bedeutet es auch, dass er unser ganzes Leben verändern will? Dass er unsere Sicht auf ihn, auf die Welt, aber auch auf uns komplett erneuern möchte. Und das ist zum Ende dieser Serie das größte Wunder, dass wir gerettet sind. Dass Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er sein eigenes Leben für uns gab. Damit wir, die wir den Tod verdient haben, durch sein Opfer, durch den Preis, den er kostbar bezahlt hat, am Kreuz, damit wir gerettet sind und einen echten Neuanfang erleben können. Und ich hoffe und bete, dass das unsere Herzen, selbst wenn sie sehr trocken und versteinert waren, wieder losbrechen und uns zeigen, wer Jesus ist und wie er ist. Wir werden jetzt ein wenig Musik hören und nehmt euch gerne die Zeit, über diese Gedanken nachzudenken. Und nutzt die Zeit zu beten für bestimmte Anliegen, spezifische Dinge, die ihr vielleicht gar nicht mehr aussprechen konntet. Aber auch an dem Punkt wieder anzufangen, den Jesus uns eröffnet hat. Neues Leben und Errettung zu zelebrieren. Dankbar zu sein und neue Freude für ihn zu haben in unserem täglichen Glaubensleben.